Ein Fuchs und eine Gans gehen gemeinsam durch den Wald. Da sagt die Gans: Huch, ist das dunkel hier. Da kann man ja richtig Angst kriegen. Sagt der Fuchs: Ja, und ich erst, wenn ich nachher allein zurückgehe. Die beiden haben unterschiedliche Ziele und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema: Ich suche eine Gemeinde, die an einem Strang zieht, die also gemeinsame Ziele haben und die auf einem gleichen Weg gehen, hin und zurück. Und dazu ist ein Vers aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3, Vers 8, der uns dabei begleitet und Grundlage der Predigt ist: Haltet fest zusammen, sagt Petrus, und liebt euch gegenseitig. Seid barmherzig zueinander und haltet nicht zu viel von euch selbst. Wenn Sie die Bibel dabei haben, dann können Sie das auch gerne sich anschauen. Und es ist manchmal eine Hilfe, dass man wenn man die Bibel dann so aufgeschlagen vor sich hat, auch mal so die Überschriften über die verschiedenen Kapitel vorher und nachher sich anschaut. Und wenn Sie das machen, dann werden Sie feststellen, dass Petrus in diesem ganzen Abschnitt es darum geht, das Miteinander in der Gemeinde zu beschreiben und dass er zuvor einzelne Gruppen aus der Gemeinde sich rausgegriffen hat. Er hat etwas, was er den Eheleuten sagen will, den Männern und den Frauen. Und einen besonders langen Teil widmet er den Sklaven der damaligen Zeit. Und er schreibt ihnen am meisten, weil er weiß, das sind Menschen, die am meisten Demütigung und Kränkung einstecken müssen. Und deshalb bekommen sie auch sozusagen besondere Anweisungen dazu, wie sie sich verhalten sollen. Und dann in diesem Vers, 1. Petrus 3, Vers 8, da geht es ihm um alle in der Gemeinde, um jeden Einzelnen. Da ist sozusagen keiner von ausgenommen. Etwas später wird Petrus dann darauf eingehen, wie ist das, wenn Menschen von außen, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die selber keine Christen sind und die einen beleidigen, die einen vielleicht sogar verfolgen. Aber in diesem Vers, den wir heute als Grundlage für diese Predigt haben, geht es um Menschen, die in der Gemeinde zu Hause sind. Um Menschen, die sich als Brüder und Schwestern innerhalb der Gemeinde verstehen. Und deshalb heißt es in diesem Vers wörtlich dann auch, bei diesem liebt einander, seid geschwisterliebend oder seid bruderliebend. Und damit ist im Neuen Testament immer derjenige gemeint, der mit mir zusammen auf dem gleichen Weg ist, der mit mir Christ ist. Der also Jesus als seinen Herrn angenommen hat und darum den gleichen Vater im Himmel hat und deswegen für mich Bruder oder Schwester ist. Und ich glaube, Petrus weiß, wovon er redet, wenn er solche Verse an Gemeinden schreibt. Unter den Jüngern, so wird uns im Neuen Testament berichtet, gab es immer wieder Auseinandersetzungen, zum Beispiel darum, wer darf eigentlich bestimmen im Jüngerkreis? Wer darf in der Gemeinde das Sagen haben? Wer bestimmt, wo es lang geht? Und wenn es solche Auseinandersetzungen gab, schon zur Zeit, als Jesus noch mit den Jüngern unterwegs war, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Petrus daran unbeteiligt war, an diesen Auseinandersetzungen. Weil wir von ihm merken, dass er sehr schnell das sagte, was er so dachte. Und später erlebt Petrus dann in den ersten Gemeinden zwei Auseinandersetzungen, die uns bekannt sind, die also auch in der Bibel berichtet werden. Und das ist schon eine Besonderheit in der Bibel, dass über Konflikte untereinander, auch unter den Jüngern, innerhalb der ersten Gemeinden, ganz offen berichtet wird. Und gesagt wird, ja, da gab es Streit und so sind die Leute damit umgegangen. Das heißt, in der Bibel wird das nicht unter den Teppich gekehrt oder vertuscht und gesagt, sowas gibt's bei uns nicht. Oder dann wird nicht gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele und nie hörte man ein böses Wort. Sondern es wird berichtet, tatsächlich, die erste Gemeinde war ein Herz und eine Seele und dass es trotzdem Konflikte gab. Das scheint also kein Widerspruch zu sein. Ich suche eine Gemeinde, die an einem Strang zieht, so heißt unser Thema. Das bedeutet aber nicht, ich suche eine Gemeinde, in der nur eitel Sonnenschein ist. So wie ein Mann von seinem ehemaligen Pfarrer gefragt wird, ob er an seinem neuen Wohnort denn eine Gemeinde gefunden habe. Ja, sagte er, ich habe mal so verschiedene Gemeinden angeguckt, aber irgendwie so die perfekte Gemeinde habe ich noch nicht gefunden für mich. Ach so, sagt der Pfarrer, ja, pass auf, wenn du die perfekte Gemeinde findest, dann geh besser nicht hin, denn dann hört sie ja auf, perfekt zu sein. Petrus wirbt darum, dass in der Gemeinde eine Kultur des Miteinanders ist, die man auch als eine Vertrauenskultur beschreiben kann. Eine Vertrauenskultur. Ich benutze diesen Ausdruck, damit deutlich wird, es geht hier nicht um eine Makulatur. Es geht nicht darum, dass wir heute Morgen gemeinsam feststellen, seid ein wenig nett zueinander oder geht ein wenig auf den anderen zu oder gar nehmen Sie das alles nicht so ernst. Ich glaube auch nicht, dass es etwas nützt, wenn ich heute Morgen an Ihr Gewissen appelliere und sage, ja, wir sollten eigentlich alle viel mehr uns, und Sie können das dann weiter fortführen, solche Sätze. Dies führt bei Menschen, die sensibel sind, dann nur zu einer Diktatur des Sollte und zu einem ständig schlechten Gewissen. Und die etwas dickhäutigeren unter uns, die sagen, ach ja, das ist schon irgendwie wichtig mit der Liebe zueinander. Und darum glaube ich, dass nicht ohne Grund im Neuen Testament jeder Briefschreiber etwas schreibt zum Umgang der Geschwister in der Gemeinde untereinander und sagt, bitte achtet darauf, und da wird eine Kultur beschrieben. Das heißt, etwas, was tiefer geht als nur eine freundliche Fassade. Etwas, was tiefer greift als eine oberflächliche Herzlichkeit. Alle Schreiber des Neuen Testaments beschreiben in ihren Briefen eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, in der einer den anderen höher achtet als sich selbst. Unser Merkvers, haltet fest zusammen und liebt euch gegenseitig. Seid barmherzig zueinander und haltet nicht zu viel von euch selbst. Also habt Mitgefühl mit dem anderen. Liebt euch als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend und haltet nicht zu viel von euch selbst. Und deshalb habe ich für diese Art der Kultur, um die zu beschreiben, einen Merksatz formuliert, der, ich glaube, in der Gemeinde gelten muss. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und ich möchte Ihnen anhand dieses Textes aufzeigen, welche Motivation dahinter steckt, wenn Petrus um ein solches Miteinander in der Gemeinde wirbt und dann auch, wie das aussehen kann. Zunächst zu unserer Motivation. Unsere Motivation zu einem geschwisterlichen Miteinander, zu einer Gemeinde, die an einem Strang zieht. Jesus traut uns Gemeinde zu. Jesus traut uns Gemeinde zu. Ich glaube, dass Gemeinde ihre Identität, ihren Auftrag daraus bezieht, dass Jesus sagt, ich habe Vertrauen in euch. Ich habe Vertrauen in euch, so viel, dass ich euch so etwas Wertvolles anvertraue wie die Gemeinschaft der Gemeinde. Ich vertraue sie euch an. Ich vertraue euch sogar so weit, dass ich es für möglich halte, dass ihr Menschen zum Glauben an mich führt. Dass ihr ihnen erklärt, welches große Geschenk Gott uns in Jesus Christus macht. Das traue ich euch zu. Ich traue euch sogar die Gestaltung der Gemeinde zu. Ich traue euch zu, dass ihr selber eine Struktur findet, die der jeweiligen Situation der Gesellschaft angepasst ist. Denn wir merken im Neuen Testament, da wird nicht eine bestimmte Struktur vorgegeben, wie Gemeinde genau aussehen muss. Sondern Jesus traut uns Gemeinde zu. Und er vergleicht seine Beziehung zur Gemeinde mit der eines Bräutigams zur Braut. Also eine Vertrauensbeziehung, eine Liebesbeziehung. Und Petrus nennt noch eine andere Motivation für unser Miteinander. Er sagt im Kapitel 2, Vers 24, Jesus Christus hat die Sünden ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Jesus hat eine Grundlage geschaffen für eine Gemeinschaft untereinander, für eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, weil er gesagt hat, ich trage die Schuld jedes Einzelnen von euch ans Kreuz. Ich trage sie, etwas, das ihr nicht tragen könnt. Ich trage das Böse, was auch zwischen euch sich immer wieder zeigt. Das trage ich für euch. Ihr gingt in die Irre, aber nun folgt ihr mir, ihr folgt dem guten Hirten, der euch schützt und der euch Richtung gibt. Und darum, auf dieser Grundlage, könnt ihr auch miteinander leben als Brüder und Schwestern. Darum ist das möglich. Und deshalb möchte ich Ihnen etwas sagen dazu, wie das aussehen kann. Unser Miteinander, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Der erste Gedanke dazu, hier dürfen Fehler gemacht werden. Hier dürfen Fehler gemacht werden. Seid barmherzig zueinander. Ich glaube, in einer Gemeinde ist es ein schlechtes Zeichen, wenn viel kontrolliert werden muss und wenn Menschen oft das Gefühl haben, hier darf man keinen Fehler machen, hier darf man sich keinen Fehler erlauben. Denn dann geht keiner der Mitarbeiter mehr ein Risiko ein, keiner hat neue Gedanken, neue innovative Ideen einzubringen. Sie stellen sich das nun mal in der Gemeinde vor, je nachdem, wie gut Sie auch hier die Gemeinde kennen, können Sie sich das, denke ich, gut vorstellen. Eine Dienstbereichsleiterin aus unserer Gemeinde, eine Diakonin, hat jetzt eine bestimmte Fragestellung, die an sie herangetragen wird. Und sie weiß aber nicht genau, kann ich das entscheiden? Liegt das in meiner Kompetenz oder nicht? Und sie hat Angst davor, einen Fehler zu machen. Sie denkt, lieber nichts falsch machen. Frag mal den Ältestenkreis. Der Ältestenkreis trifft sich das nächste Mal in 4 Wochen. Und beim Ältestenkreis, wo dann so alle Fäden zusammenlaufen, da steht das dann irgendwie auf der Tagesordnung, kommt vielleicht auch dran in der Besprechung, die Ältesten wissen über diese konkrete Fragestellung vielleicht nicht genau Bescheid, können das nicht zufriedenstellend beantworten und die Frage, die Entscheidung wird verschleppt und die Diakonin kann vielleicht nicht wirklich weiterarbeiten. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich das auswirkt, wenn kein Vertrauen innerhalb der Gemeinde ist. Das heißt, wenn Menschen das Gefühl haben in der Gemeinde, hier darf ich keinen Fehler machen. Wenn ich einen Fehler mache, dann gibt es ein paar Leute, die gleich sagen, na, also das darf doch nun wirklich nicht passieren. Sowas darf doch nicht sein. Nein, wenn Petrus sagt, seid barmherzig zueinander, das bedeutet automatisch auch, hier dürfen Fehler gemacht werden. Hier dürfen Fehler gemacht werden. Und dann der zweite Hinweis. Wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen wollen, dann wird Frieden nicht verordnet, sondern erarbeitet. Frieden wird nicht verordnet, sondern erarbeitet. Und dazu aus unserem Merkvers, haltet fest zusammen und liebt euch gegenseitig. Ich hatte früher als Deutschlehrer einen katholischen Pater, der sehr eindrucksvoll war, allein von seiner Statur, und wir hatten eine Menge Respekt vor ihm. Und der hat, wenn wir uns wieder auf dem Pausenhof mal wieder geprügelt haben, dann hat der uns Frieden verordnet. Und das ging so, dass er die beiden Kampfhähne nahm, so beide an dem Nacken, wie man so Kaninchen packt, und hat sie mal so seicht mit dem Kopf gegeneinander gestoßen und hat dann gesagt, so, jetzt reicht euch die Hand und dann ist wieder gut. Das ist für mich so ein Bild des verordneten Friedens. Ja, Sie lachen vielleicht, aber es ist wirklich eine Gefahr für Gemeinde. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir um Vergebung wissen, wird manchmal in der Gemeinde zu schnell dann Friede verordnet. Eine der größten Gefahren für Gemeinde, für das Miteinander in der Gemeinde ist, wenn in der Gemeinde so unterschwellig gesagt wird, bei uns darf es keine Konflikte geben. Sowas gibt's bei uns nicht. Und dann entsteht eine Art verordneter Friede, das ist so eine Art Waffenstillstand, unter dem sich Misstrauen ausbreiten kann. Und so kommt es nicht zu einer Erarbeitung des Friedens, dass wir uns gemeinsam über ein Problem treffen und sagen, was können wir denn an dieser Sache tun? Was können wir gemeinsam erdenken? Was können wir auch im Gebet vor Gott bringen und dann gemeinsam mit Jesus Lösungen erarbeiten, wie das gelöst werden kann? Ich denke, dass eine wachsende Gemeinde immer wieder vor der Fragestellung steht, wie passt sich die Struktur der Gemeinde den wachsenden Bedürfnissen der Gemeinde an? Und darum ist es ganz normal, dass es immer wieder Reibungen und Konflikte gibt. Wenn wir sie konstruktiv nutzen, wenn wir sagen, unsere Schwierigkeiten sind unsere Möglichkeiten zu wachsen, dann glaube ich, können wir wirklich Frieden erarbeiten und brauchen ihn nicht verordnen. Aber da steckt natürlich Arbeit drin. Es ist mehr Arbeit, sich so zusammenzusetzen und sich die gemeinsame Basis immer wieder neu zu erarbeiten und sich dem zu stellen, als einfach nur zu sagen, nee, ist schon alles okay, nee, das ist ja nicht so wild. Konflikte gibt's bei uns nicht. Deswegen, Friede muss erarbeitet werden, haltet fest zusammen und liebt euch gegenseitig. Und der dritte Gedanke zu diesem in Augenhöhe miteinander umgehen. In der Gemeinde heißt es, ich bin okay, du bist okay. Und dazu aus unserem Bibelvers, haltet nicht zu viel von euch selbst. Haltet nicht zu viel von euch selbst. Mancher von Ihnen sagt jetzt vielleicht, Moment, das klingt aber verdächtig. Ja, es ist auch verdächtig, dass ich bin okay, du bist okay. Das ist eigentlich ein Buchtitel von Thomas Harris. Und das kommt aus einem humanistischen Hintergrund. Aber ich sage Ihnen auch, warum ich das gewählt habe. Ich glaube, in christlicher Gemeinde ist das hier möglich. Ich bin okay, du bist okay. Wir erleben die Wertschätzung Gottes in unserem Leben. Für uns selbst und für den anderen. Wir erleben die Vergebung Gottes, wenn wir Jesus Christus aufnehmen, für uns selbst und auch für den anderen. Wir erleben, dass Gott zu uns sagt, in Jesus Christus vergebe ich dir deine Schuld, weil du mich angerufen hast. Und darum sagt Gott, bist du okay, bist du in Ordnung in meinen Augen. Ich bin okay, du bist okay. Das ist die erste Stufe in der Gemeinde. Die Briefe des Neuen Testamentes zeigen auch die zweite Stufe. Es geht nämlich darüber hinaus. Einer von euch achte den anderen höher als sich selbst. Jeder von euch achte den anderen höher als sich selbst. Sie merken also, das kann man erlernen. Aber auf dieser Stufe müssen wir anfangen. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Der andere ist ein von Gott geliebter Mensch. Und damit, in dieser Perspektive, wie Gott den anderen sieht, wollen wir ihn auch sehen. Als ein von Gott geliebter und begnadigter Mensch in der Gemeinde. Und deswegen achten wir den anderen höher als uns selbst. Ich erlebe das oft, dass wir selber dazu tendieren, vielleicht haben Sie sich selber da auch schon wieder gefunden, dass wir unsere eigene Meinung für ungemein wertvoll halten. Unseren Beitrag halten wir für so wichtig und wertvoll und der ist uns unverzichtbar. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Oder die Gefahr auch in der Gemeinde, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, ach, ich bin doch wirklich toll, wie ich das so alles in der Gemeinde, wie ich mitarbeite, wie ich mich einsetze. Wenn die anderen sich nur so viel einsetzen würden und so viel Gutes tun würden wie ich. Wenn die anderen so viel beten würden wie ich. Wenn die anderen so viel evangelisieren würden wie ich. Einer achte den anderen höher als sich selbst. haltet nicht zu viel von euch selbst. So heißt das in unserem Vers. Und deshalb möchte ich Ihnen zum Schluss noch einmal diesen Merksatz einprägen, der für mich so ein wenig für die Kultur stehen kann, wie Gott sich Gemeinde vorstellt und wie er selber das auch sich für Gemeinde gedacht hat. Kontrolle ist gut und manchmal vielleicht auch in Ordnung. Vertrauen ist besser. Eine Vertrauenskultur, in der wir fest zusammenhalten, in der wir uns gegenseitig lieben, in der wir uns Frieden erarbeiten, in der wir barmherzig zueinander sind, sodass wir dem anderen zugestehen, dass er Fehler machen kann, genauso wie wir es uns selbst auch zugestehen. Und dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Haltet nicht zu viel von euch selbst. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Bleiben Sie ruhig sitzen dazu. Gott, unser Vater, wir danken dir im Namen deines Sohnes Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, in deinem Sohn, in Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dass du die Schuld ans Kreuz getragen hast für uns und dass wir geadelt sind dadurch, dass du uns für so wertvoll erklärst für dich. Lass uns lernen, in dieser Wertschätzung miteinander umzugehen, so viel Vertrauen zueinander zu haben, wie du in uns hast. Wir danken dir von Herzen für dieses Geschenk des Vertrauens. Amen.